Zuallererst möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen. Es gibt Predigtthemen und Bibeltexte, die uns manchmal nicht so gefallen, oder? Kennt ihr das auch? Und manchmal wiederholen sich Themen in den Briefen immer und immer wieder. Und es ist immer die Frage, was man hört. Ist es ein Anspruch oder ist es ein Zuspruch? Und wenn Epheser 4 vom Leben als neue Menschen in Christus spricht, dann hat es damit zu tun, dass Paulus es immer und immer und immer wiederholt, in allen Briefen, alle Gemeinden, er versucht es aufzuzeigen. Um was geht es wirklich? Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, ist mir ein altes Lied aus der Sonntagsschule in den Sinn gekommen, das im Refrain den Satz hat, drum sag ich's noch einmal. Drum sag ich's noch einmal. Das heißt, es wiederholt sich. Und in diesem Lied heißt es eben, drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe. Und wenn wir eben nicht nur den Anspruch sehen, sondern eben auch den Zuspruch, dann denke ich, dann sehen wir auch dahinter, dass es eben die Liebe Gottes ist, die sich immer und immer und immer und immer wiederholt im ganzen Wort Gottes. Und ihr wisst, dass ich mathematisch etwas gescheitigt bin, dass für mich sehr viele Dinge mathematisch klar sind und ich denke dann, das müsste allen anderen auch klar sein, weil ihr ja auch alle Mathematik versteht, das ist ja einfach, oder? 1 und 1 gibt 2 und 2 und 2 gibt 4. Da müssen wir nicht diskutieren, ist sogar sehr präzise in der Aussage. Und ich denke, manchmal ist das in der Bibel auch so, dass es so präzise ist, dass es eigentlich gar keine große Diskussion oder Interpretationsmöglichkeit gibt. Aber ich denke, dass gerade darum die Bibel immer wieder versucht, auf verschiedene Art und Weise das gleiche Thema aufzuzeigen. Es geht immer wieder um dasselbe, dass wir Menschen, die verloren sind, zu Jesus Christus kommen sollen. Und alles, was wir in der Bibel finden, ist dazu da, um uns zu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und dahinter ist die Liebe Gottes erkennbar. Ich habe einen Untertitel gesetzt, Sinn und Zweck der Gemeinde. Und das ist der nächste Vers oder die nächsten beiden Verse. Ich habe jeweils nur einen kleinen Ausschnitt aus den Versen herausgenommen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll es wieder salz? Womit soll man es wieder salzig machen? Oder dann Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und das ist Anspruch. Ihr seid. Und wer ist dieses Ihr? Das ist in erster Linie die ganze Gemeinde, die Gemeinde Christi, örtlich, weltweit und du bist ein Teil davon. Und Jesus sagt nicht, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt, sondern ihr, da wo wir zusammen sind, da wo wir gemeinsam daran arbeiten, da wo wir uns gemeinsam hingeben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir dieses ihr verstehen, nur dort, wo wir zusammen arbeiten, kann dieses Salz auch zur Entfaltung kommen, kann dieses Licht auch gesehen werden. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Anspruch oder ein wichtiger Zuspruch auch, dass aus dieser Zusammenarbeit, aus der geistlichen Einheit, dass da etwas geschieht, wenn wir bereit sind, diesen Weg auch mit Gott zu gehen. Einige von euch waren am letzten Sonntag in der Predigt. Was denkt ihr, was war damals das Thema? Ist etwas geblieben. Wie viel davon habt ihr umgesetzt? Ja, seht ihr, da ist eben das Wiederholen so wichtig. Darum sage ich es noch einmal, weil Gott uns begegnen möchte und er möchte, dass unser Leben gelingt. Ich wünsche mir, dass immer wieder etwas bleibt vom Gottesdienst, von der Predigt. Ich habe mit Elsbeth ein Thema angestoßen, dass wir keine Predigten mehr machen am Sonntag. Wir haben gefunden, das wäre gar nicht so wichtig, eine Predigt zu halten, sondern es wäre vielleicht schlauer zu sagen, dass wir eine Keynote hatten, oder? Das tönt erstens mal viel besser. Und eine Keynote ist ja etwas, wo man einfach etwas weitergibt, dass die Leute das dann mitnehmen. Kommt übrigens auch aus dem Thema Coaching. Und das hatten wir schon mehrmals. Alle Briefe im Neuen Testament sind Schulungs-, Coaching- und Leiterschaftsbriefe. Keine Seminare, weil Paulus nicht da war, sondern er war im Gefängnis, als er diese Briefe geschrieben hat. Und so hat er den Gemeinden und den Gemeindeleitern Schulung und Coachings zukommen lassen. Und ich denke, das ist etwas ganz Interessantes, dass auch Epheser 4 ein Coachingbrief ist, der uns anleiten möchte, wie wir als Christen unterwegs sein sollen. Und der Epheserbrief ist eben nicht nur an die Epheser geschrieben, sondern auch an die Horgener, falls ihr das vergessen habt. Und ich möchte einfach mit euch heute Morgen versuchen, aus Epheser 4 eine Wiederholung, etwas, was ihr schon lange wisst, aber vielleicht doch in einer anderen Art, mit einem anderen Text, mit einer anderen Ausrichtung, dass ihr das aufnehmen könnt. Wie können wir lernen, indem wir gute Dinge aufzeigen, wie sie funktionieren, eben die Mathematik, die Gleichungen enthält, wo man sagen kann, wenn du das tust und das tust, wird das das Resultat sein. Zum Beispiel, wer sät, wird ernten. Das ist eine Gleichung. Und das wollen wir lernen und ich möchte euch einfach Mut machen, da hineinzugehen und auch zu erwarten, dass Gott die Frucht in uns schenkt, dass wir das verstehen dürfen. Und die Frucht, die wächst ganz langsam, das wisst ihr. Es nützt gar nichts, an einer Karotte oder einem Rüebli am grünen Teil zu ziehen, die wächst nicht schneller. Das ist mal eine wichtige Regel. Und auch bei den Rüebli oder Karotten, die oben viel Grünzeugs haben, ist noch nicht sicher, dass unten auch große Karotten stecken. Da irren wir uns manchmal. Genau. Wir möchten in den ersten Teil des Textes eingehen und ich möchte den lesen. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet einander freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Da müsste man alleine eine Predigt darüber halten und Silvia hat uns übrigens das da drüben auch mit Bildern und so weiter etwas farblich aufgezeigt. Und ich möchte euch ermutigen, nach dem Gottesdienst da vielleicht mal so 1, 2, 3 Minuten davor zu stehen und euch das noch einmal nicht in den Kopf, sondern ins Herz gehen zu lassen. Aber schauen wir uns diesen Text mal an. Auf der einen Seite haben wir das Tun, das heißt, was sollen wir tun? Und ich habe da einfach die Stichwörter aufgeschrieben. Was sollen wir tun? Erstens in der Berufung leben, sich der eigenen Niedrigkeit bewusst sein, freundlich zu sein, Geduld zu haben, bereit sein, auch etwas zu ertragen, die Liebe auf dem Herzen zu haben, die Einheit zu suchen, den Frieden zu bewahren. Das ist das, was zu uns als Jünger gehört. Das ist der Anspruch. Und jetzt kommt ein Zuspruch, der ist vielleicht nicht ganz so, dass er uns gerade in, wie sagt man das, auf das Auge gedrückt wird, aber im Kern ist es eben so. Nämlich im Sein haben wir, wir sind ein Leib in Christus. Außer du gehörst nicht dazu. Das ist ganz einfach. Das ist wie mit dem Salz. Das Salz ist salzig und wenn es nicht salzig ist, gehört es nicht zum Salz. Logisch. Ganz einfach. Mathematik. Ein Geist, eine Hoffnung, eine Berufung. Was ist schon wieder die Berufung eines Christen? Dass er es schön hat auf der Welt, ein Ferrari fährt, nach Mallorca in die Ferien kann, mit und ohne Corona. Was ist die Berufung der Christen? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Die Verkündigung der Botschaft Gottes. Gehen wir weiter. Wir haben einen Herrn, wir haben eine Taufe, wir haben einen Gott, der Vater, der uns alles gibt, was wir brauchen. Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Und da wollen wir doch festhalten daran, weil mehr brauchen wir nicht. Und alles, was wir darüber hinaus geschenkt bekommen, und Gott ist großzügig, das ist Supplement, oder? Dafür dürfen wir von Herzen dankbar sein. Das ist etwas, das Gott uns schenkt. Und das hat Paulus eben nicht nur der Gemeinde in Ephesus geschrieben, sondern auch uns hier in Horgen. Er hat es zu dir geschrieben und zu mir. Und es gilt für uns alle. Und dann gehen wir weiter in den Vers 7, da schreibt Paulus wieder etwas Entscheidendes, nämlich jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Das heißt, wir sind nicht alle gleich ausgerüstet, wir haben nicht alle die gleichen Fähigkeiten. Wir sind sehr unterschiedlich, die einen sind in der Lehre begabt, die anderen sind im Dienen begabt. Die einen arbeiten gerne und mit Erfolg mit den Kindern, die anderen haben ein Herz für die Senioren und so weiter. Und so ist die ganze Gemeinde ein Sammelsurium von Gaben. Und gibt es große und kleine Gaben? Nein, es gibt nur Gaben, die wir nutzen und benutzen und solche, die wir unter den Scheffel stellen. Jeder von uns hat also aus der Gnade von Gott eine Gabe erhalten, so wie Christus es uns zugemessen hat, weil er auch denkt, dass wir in der Fähigkeit und, oder die Fähigkeit haben, in diesen Gaben so zu laufen. Und dann holt Paulus etwas aus, etwas theologisch und sagt, darum heißt es ja in der Schrift, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst in der Niederung der Erde herabgestiegen sein. Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über allen Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt. Etwas einfacher gesagt, diese Kraft, die von Christus ausgeht, die ist auch für uns da. Er war an den tiefsten Orten dieser Welt und er ist aufgestiegen wieder in den Himmel, woher er gekommen ist. Und diese Kraft, die gilt der Gemeinde und diese Kraft ist auch für jeden Einzelnen von uns bereit. Aber wie setzen wir diese Kraft um? Wie können wir diese Kraft zur Entfaltung bringen? Weil meine Kraft ist nicht genug. Das reicht nirgends hin. Ich merke das spätestens, wenn ich eine schwere Maschine rumtragen muss oder drei Stunden hinter dem Rasenmäher hinterherlaufe und spüre, wie meine Knöchel langsam schmerzen. Und ich denke, hier kommt ein ganz großes Geheimnis, das Gott der Gemeinde gegeben hat und das vielen Gemeinden verborgen ist, weil sie nicht darauf geachtet haben. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Das, denke ich, ist ein ganz großes Geheimnis. In vielen Gemeinden müsste man schreiben, er hat der Gemeinde einen Pastor gegeben, damit er die geheiligt zum Dienst ausrüsten, bla bla. So steht es nicht. Und so funktioniert es auch nicht. Es gibt leitende Funktionen, die Paulus hier mit Namen benennt. Und ich sage immer, es gibt mindestens 10 dieser Dienste, wenn nicht noch viel mehr, die Paulus hier eben nicht wörtlich benannt hat, die dazu da sind, die Heiligen zuzurüsten zu den Aufgaben, die er für sie bestimmt hat. Und das Ganze dient zur Auferbauung der Gemeinde. Die 5 Dienste oder die 10 Dienste sind also dazu da, dass jeder zugerüstet wird. Aber wo passiert das? In der Mitgliederversammlung? Glaube ich nicht. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben dazu. Es passiert im Gottesdienst, durch die Predigt oder vielleicht dann durch die Keynote. Es passiert in den Kleingruppen und es passiert im gemeinsamen Gebet. Es passiert auch im persönlichen Bibellese und in der Stille. Es passiert durch das persönliche Gebet und durch dein Leben in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft und in deinem Arbeitsplatz. So, und jetzt habe ich da ein Problem. Nein, ist gut. Und jetzt kommt die Fortsetzung. Warum ist diese Zurüstung so wichtig und warum sind auch diese Dienste so wichtig? Und das ist dann der Vers 13 mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben. Möchte ich wirklich Einheit im Glauben mit dir und mit dir und mit dir? Damit wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Das ist das Geheimnis. Gott möchte, dass du die ganze Fülle hast. Und wenn du nicht die ganze Fülle hast oder immer wieder einen Mangel empfindest, dann könnte es daran liegen, dass irgendeiner dieser Punkte bei dir schwach ist. Und Gott möchte, dass die ganze Gemeinde einander dient, jeder in den Gaben oder in der Gabe, die er erhalten hat, und dass so die Gemeinde in der ganzen Fülle wachsen darf. Ich möchte noch etwas Kleines sagen zum Thema Salz. Ich habe letzthin einen sehr interessanten Vortrag gehört von einem englischen Pastor, der für Evangelisation und Mission gelehrt hat. Und er sagt, wenn ein Ort mit 5% Christen durchtränkt ist, also nicht nominale, ihr wisst, von wem ich spreche, 5% Jünger, dann wird sich der ganze Ort in eine ganz andere Richtung bewegen. Aber 5% wären nötig. Ist aus seiner Forschung hervorgegangen. Und diese 5%, die haben mir Eindruck gemacht. Also Horgen hat 22.000 Einwohner, 1% wären 220, 5% wären demzufolge etwa 1.100 Menschen, die Jünger Jesu sind. Stellt euch vor, in Horgen hätten wir 1.100 Menschen, die Jesus wirklich nachfolgen. Das würde das ganze Dorf radikal verändern. Das ist übrigens eine Erfahrung, die man in den USA öfters gemacht hat und die mich ermutigt, daran zu arbeiten. Ich möchte nicht 1100 Kirchenbesucher, das genügt nicht. 1100 Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und ein wichtiger Teil dazu, damit das geschehen darf, ist eben die Lehre und das Coaching. Coaching, wo wir lernen dürfen, miteinander auf dem Weg zu sein. Coaching ist ein Teil des Gottesdienstes. Coaching ist ein Teil der Kleingruppe. Coaching ist ein Teil des Gebetes. Und ein weiterer Teil des Coachings ist eben, dass wir einander Zeugnis geben. Das ist das, was wir heute Morgen gemacht haben. Einander Zeugnis geben. Im Gottesdienst geht es nicht immer so gut. In einer Kleingruppe ist es viel einfacher. Im gemeinsamen Gebet denke ich eben auch. Dass wir Zeugnis geben über das, was Jesus in unserem Alltag gemacht haben. Ist übrigens auch, was in einem normalen Coaching immer wieder passiert, dass man Zeugnis gibt. Also berichtet von den eigenen Erfahrungen. Und die dann nicht nur im glorreichen Halleluja darstellt, sondern so wie es eben war. Auch mit den Dingen, die uns schwergefallen sind. All das dient zur Ermutigung all derer, die noch Zweifel haben, die noch nicht so weit sind, die noch auf dem Weg sind, die noch eine große Wegstrecke vor sich haben, die wollen wir ermutigen. Und meine Frage an dich ist, was passiert, wenn das nicht passiert? Was passiert, wenn das nicht passiert? Dann sind wir eben alleine, alleingelassen. Allein mit unseren Sorgen und Nöten. Und wir können nicht das vollbringen, was Gott eigentlich in unser Leben hineingeschenkt hat, als Geschenk. Wir können diese Aufgaben nicht erfüllen, weil wir nicht zur Gemeinschaft der Heiligen gehören oder uns herausgenommen haben. Und was passiert, wenn wir diese Aufgaben nicht erfüllen? Dann wird es schwierig. Paulus versucht das ganz positiv zu beschreiben und er zeigt das dann auch in den nächsten Versen kurz um was es dann geht, wenn das eben nicht passiert. Er sagt, wenn wir uns dieser Gemeinschaft und diesem Miteinander verweigern, dann sind wir keine mündigen Kinder mehr. Ich muss es andersherum formulieren. Wenn wir uns dieser Gemeinschaft verpflichten, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr. Wenn wir uns verweigern, dann sind wir eben die unmündigen Kinder, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Wer von euch möchte von Wellen hin und her geworfen werden? Ich erlebe das manchmal im Flugzeug, wenn es turbulent wird. Ich war gestern mit einer kleinen Gruppe fliegen und eine der jungen Frauen habe ich eine kleine Kurve gemacht und die sie losgeschrien, hatte sie sofort Angst bekommen. Genau das passiert auch in unserem Leben. Wenn wir uns herumtreiben lassen von all den Dingen dieser Welt. Und wisst ihr, wir stehen heute in einer Situation, wo alles unsicher ist. Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, was morgen für neue Gesetze kommen? Wer weiß, wie der Virus sich morgen ausbreiten wird? Einige haben riesige Angst wegen jetzt der EM. Kann sein, dass das uns weit zurückwirft. Kann aber auch sein, ich hoffe, dass das Gott uns gnädig ist und dass wir vor allem als Gemeinde trotzdem unseren Dienst tun können, egal welche Gesetze dann und Regeln dann kommen. Und darum ist es so wichtig, in einer Zeit der Unsicherheit eben die Sicherheit zu haben, die Sicherheit in Christus zu kennen, darin zu leben und einander auch gegenseitig in der Gemeinde zu stärken. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Es sind heute nicht nur das falsche Spiel von Menschen. im Hintergrund dann schon, aber ich denke, da ist die Presse dabei, da sind die Regierungen dabei, da sind die Virologen dabei, da sind die Leugner und die weiß ich was, alle sind dabei und sie glauben wahrscheinlich sogar noch daran, was sie uns erzählen. Und das ist verrückt. Sie wissen es auch nicht, aber sie glauben es zu wissen. Und seht ihr, hier ist ein großer Unterschied auch zu uns, die wir mit Christus unterwegs sein dürfen. Wir dürfen wissen, was stimmt. Und wir sollten nicht sagen, weiß es halt nicht. Wir haben die Bibel, aber die müsste man lesen. Wir haben den Heiligen Geist, aber auf den müssen wir hören. Wir haben das Gebet, aber das müssen wir tun. Also, als Christ kannst du nicht unwissend sein, was die Ewigkeit betrifft. Und dann fährt Paulus fort, lasst uns also in der Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt. Ist noch interessant. Also ich muss mich nicht mit euch zusammenfügen. Das wäre auch furchtbar schwierig. Weil es gibt einige von euch, da sehe ich ein freundliches Lächeln. Und bei anderen habe ich den Eindruck, wenn ich denen begegne, was denkt die wohl, oder? Aber wenn wir hinwachsen zu Christus, der nämlich den ganzen Leib zusammenfügt, und durch ihn sind alle Glieder zusammengefügt. Ich lese den ganzen Vers. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das ist ein Geheimnis. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. Also du bist ein Teil dieser Verbindung, so wie es dir zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Dieser Text ist für die Gemeinde in Horgen geschrieben. Auch. Aber noch viel weiter. Und Paulus erinnert uns daran, und damit kommen wir bald zur letzten Folie. Ich muss euch nun Folgendes sagen. Es ist noch spannend, dass Paulus das schreibt. Ich muss euch Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Punkt. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeit bestimmt. Und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind, von ihren verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Abgier. Ich glaube, dazu sage ich nichts. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und vielleicht verstehen wir auch, warum das so wichtig ist, den Weg mit Gott wirklich zu gehen. Und nicht nur einfach so ein wenig Sonntagsschule zu feiern. Ich meine das nicht despektierlich, sondern es genügt halt eben nicht, ein wenig Sonntagsschule zu machen, sondern Jünger Jesu zu werden. Es geht dann weiter. Und das ermutigt mich, und das ist wieder der Zuspruch, oder? Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtete sich in Verblendung und Begierde zugrunde. Das finde ich eine Ermutigung. Also Paulus sagt, ich sehe in euch die neuen Menschen, die frisch von Neuem geboren sind, die einen neuen Geist haben, die eine neue Ausrichtung haben, die bereit sind, mit Christus unterwegs zu sein. Denn dagegen werdet ihr im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt. Den Gott nach seinem Bilde schuf. Und hier nochmal etwas Spannendes. Also, wenn du den neuen Menschen angezogen hast, dann bist du nach dem Bilde Gottes geschaffen, so wie er dich haben möchte. Und nicht, dass ich oder du perfekt wären. Aber in uns ist etwas, das dieses neue Bild beginnt zu malen. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Malen. Silvia weiß das. Die Bilder, die waren nicht einfach Flatsch auf diesen Blättern, oder? Also da war vielleicht zuerst ein Bleistiftstrich und dann der Gummi wieder hervorgeholt und korrigiert und dann mit viel Mut Farbe und Tinte oder was immer. Genau. Da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bilde erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch alle als Glieder miteinander verbunden. Und dann geht Paulus noch einmal auf das Thema ein, wenn wir eben nicht so handeln, wenn wir nicht so denken, wenn wir nicht so reden. Und er sagt im Vers 27 ganz einfach, gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Und da macht er einen ganz klaren Unterschied. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Das heißt, wir sind berufen, nicht nur so viel zu arbeiten, dass es für uns reicht, sondern etwas mehr, damit wir etwas von der Güte Gottes zu verschenken haben. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Ich habe noch eine Frage. Ich werde jetzt etwas sozialkritisch, ich hoffe, ihr vergebt mir. Wer ist heute ein Dieb? Einer, der sich ein Brot stiehlt, weil er Hunger hat. Der wird ins Gefängnis gesteckt, oder? Menschen, die andere Menschen übervorteilen, das ist heute sehr viel öfters der Fall wie früher. Früher gab es, oder im Gesetz gibt es den sogenannten Begriff Mundraub, oder? Kennt ihr das? Also Mundraub ist da, wo ich etwas nehme, was mir nicht gehört, um es direkt zu essen oder zu trinken, zu konsumieren, weil ich eben Hunger oder Durst habe. Das ist Mundraub. Das ist mit dem Gesetz nicht so streng bestraft. Und dann gibt es vor allem bei uns in der Strafgesetzordnung, gibt es, oder die unterscheidet den einfachen Diebstahl. Also ich stehle ein Auto oder ein Motorrad, ein Töffli, eine Klasse oder irgendetwas, das ist der einfache Diebstahl. Und dann gibt es den bandenmäßigen Diebstahl, da wo ich mich mit verschiedenen anderen zusammentue, um etwas, einen großen Coup zu landen oder Bank zu überfallen oder sonst irgendetwas. Und dann gibt es noch etwas Drittes, und ich habe mir das aufgeschrieben, weil es mich eben beschäftigt, das ist der systematische Diebstahl. Das ist da, und das ist ganz schwierig, und darum sage ich es sozialkritisch, da, wo wir unsere Brüder und Schwestern in Osteuropa, in Südamerika, in Afrika, in Spanien, Portugal oder in anderen Ländern, wo Emigranten systematisch übervorteilt werden und um ihren Lohn betrogen werden, wo wir da uns mitschuldig machen. Und ich weiß, das Ganze hat System. Und wir können eigentlich kaum daraus ausbrechen, weil wir in einer ganz großen Organisation eingebunden sind, oder? Die Migros auch und der Coop auch und Aldi auch und alle machen mit und wir sind Teil des Systems. Und ich möchte dazu nichts weiteres sagen als Seela. Denk doch einmal darüber nach. Was könnte das bedeuten? Was könnte das für dich bedeuten? Und hier muss jeder selber eine Antwort finden. Für dich ganz persönlich. Die kann ich dir nicht geben. Aber ich denke doch auch, dass auch unsere Gemeinde eine Antwort finden sollte, darauf zu reagieren, um auf solche Missstände aufmerksam zu machen und entsprechend zu handeln. Ich denke, es ist ein Thema, das uns nicht egal sein kann und soll. Und darum bin ich der Überzeugung, dass auch die sozialen Projekte, die wir als Gemeinde haben, das ist zum einen Mission, das könnten in Zukunft auch andere sein, dass wir da verantwortungsvoll handeln sollten. Jeder Einzelne und wir als ganze Gemeinde. Damit möchte ich einen Strich machen unter dieses Thema, wenn es dich interessiert. Silvia ist, glaube ich, sehr aktuell, gell, in diesem Thema mit euren Dingen und ich denke auch, dass ich mich immer wieder damit auch beschäftige. Und wir kommen jetzt zu den letzten drei Versen aus dem vierten Kapitel. Und das ist für mich auch wieder sehr interessant, dass Paulus das so schreibt. Er sagt, wenn ihr diesen Anordnungen oder diesen Ratschlägen oder diesem Coaching nicht gehorcht, kränkt ihr den Heiligen Geist. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der für euch die volle Erlösung garantiert. Ist noch spannend, oder? Also der Heilige Geist ist eine Garantie für unsere volle Erlösung. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht mehr in unserem Leben haben wollen, dulden, weil er uns immer wieder auf Dinge aufmerksam macht, die nicht gut sind, weil er uns zurechtbringen will, dann gehen wir ein Risiko ein. Wir kränken den Heiligen Geist und die volle Erlösung, die er uns garantiert, könnte dann weg sein. Und darum sagt Paulus, fort also mit aller, und jetzt zählt er auf, mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Fort also. Christen, die in Bitterkeit, Wut, Zorn und gehässigem Gerede handeln, das gibt es gar nicht. Oder sollte es nicht geben. Auf jeden Fall ist es nicht entschuldbar. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch auch durch Christus vergeben hat. Und ich denke, hier kommt biblische Mathematik ganz einfach zum Tragen. Wir können uns danach richten und wir werden das Resultat sehen, so wie mit Säen und Ernte, tut es gut, tun und Gutes empfangen. Nicht immer sieht man das Resultat sofort. Manchmal müssen wir jahrelang warten. Manchmal ist es sogar so, dass wir das auf der Erde nicht mehr sehen. Aber die Verheißung gilt, es wird kommen. Und genauso geht es dem, der in Ungerechtigkeit und ohne Einsicht lebt. Er kann stehlen und lügen, betrügen. Aber eines Tages wird er dafür bezahlen. Das ist einfach so. Auch wenn er im Augenblick noch viel Geld machen kann und vielleicht sogar sehr reich wird dabei. Fort mit aller Bitterkeit, fort mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Und offensichtlich, sonst hätte Paulus das nicht geschrieben, war das in der Gemeinde Ephesus ein Thema. Sonst hätte er es nicht schreiben müssen. Und ich denke, dass es auch offensichtlich oder wahrscheinlich in vielen Gemeinden halt immer und immer wieder zutrifft. Vor allem, wenn wir uns nicht achten. Und damit wir uns achten können, müssen wir eben uns auch gegenseitig immer wieder daran erinnern, einander lehren, im Gottesdienst, in der Kleingruppe, in der Gebetszeit etc. Gut. Zusammenfassung. Vielleicht noch etwas ganz Kurzes vorher. Wisst ihr, was Coaching bedeutet? Wir haben diesen Begriff immer wieder verwendet in den vergangenen Tagen und Wochen. Coaching bedeutet eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Durch gezielte Fragen an einen Menschen, ihn selbst dazu zu bringen, die Lösung zu erkennen. Durch diesen Ansatz wird die Wahrscheinlichkeit größer, ich lese das aus Wikipedia, durch diesen Ansatz wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Mensch durch den eigenen Weg auch findet. Der Mensch fühlt, dass es seine Idee, seine Identität, seine Intuition ist und dass diese Entscheidung zu seiner Person auch wirklich passt. Und Jesus ist mit größter Wahrscheinlichkeit der allerbeste Coach. Er hat 12 Jünger während 3 Jahren gecoacht. 11 haben sich belehren lassen. Einer war unbelehrbar. Und seht ihr, hier ist der Unterschied. Im Coaching lasse ich mich belehren. Von Gott oder bin ich unbelehrbar? Zusammenfassung, zuallererst danke, dass ihr heute hier in den Gottesdienst gekommen seid. Nicht wegen mir, sondern wegen euch und wegen ihm und wegen unserem Auftrag. Die Briefe sind also Coaching-Anweisungen, die uns helfen. Sie gelten für die ganze Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns. Sie versuchen uns aufzuzeigen, nach welchen Dingen wir uns ausrichten sollen, wenn wir als Jünger von Jesus Christus unseren Auftrag als Jünger oder unseren Auftrag erfüllen wollen. Im Epheserbrief finden wir und in allen anderen Briefen immer wieder Herausforderungen für unseren Alltag. Aber es bleibt eben nicht nur bei diesen Herausforderungen, sondern ich denke, Paulus findet, wenn wir uns etwas Zeit nehmen, den Text zu lesen, immer wieder die Balance zwischen Anspruch und Zuspruch. Aber manchmal müssen wir den Zuspruch suchen. Und da wünsche ich euch für die kommende Zeit viel, viel Segen. Und das Gott wirklich mit euch ist. Und darum wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und vor allem auch eine gesegnete Woche, wo das, was Gott in dich heute hineinlegen darf, und du musst nicht alles behalten, aber das, was Gott heute in dich hineingelegt hat, dass das Frucht bringen darf und dass diese Woche gesegnet sein darf. Und wenn du nicht alles behalten konntest oder nicht alles aufschreiben konntest, im Laufe des Nachmittags kann man das online hören. Vielleicht hilft das. Und ich möchte euch einfach Mut machen, den Zuspruch zu suchen, zu hören und darin zu leben. Amen.